Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche ein neuer Partner bei uns, und zwar die Kollegen von Trust Agents, eine Online-Marketing-Agentur mit klarem Performance-Background aus Berlin. 2012 gegründet von drei Kollegen, zwei davon mit durchaus kompliziertem Namen. Benedikt Illner, soweit so einfach, dann Dominik Wojcik und Stefan Zisch. Beide letztgenannten kenne ich persönlich, sind Urgesteine der ganzen Performance-Marketing-Szene. Mittlerweile haben sie fast 70 Kollegen und 180 Kunden. Sie stehen halt für Themen wie natürlich strategischem SEO und auch operativen SEO logischerweise. Sie nennen das Outreach, daneben Content Marketing, Marketing Intelligence, Content Erstellung, Social und Native Advertising. Die Kollegen bieten dann eine ganze Reihe von Herangehensweisen, von einem erstmaligen Audit zum Kennenlernen, zum Prüfen, was der einzelne Partner so hat, bis zur kreativen Gestaltung von Content-Formaten, Tracking-Audits, Intelligence-Lösungen und so weiter. Sprecht mit denen, wer im Reichweitenaufbau über alle möglichen Kanäle weiterkommen möchte. Trust Agents, spannende Kundenliste, Allianz, Chibo, Zalando, Douglas, Expedia, Jaco.o, also alles drauf, eine Reihe von Awards gewonnen. Wie gesagt, persönlicher Hinweis, ich kenne die Kollegen, und außerdem explizit hier im Podcast für unsere Hörer einen 20% Rabatt auf das erste Angebot. Also 20% aufs erste Angebot von Trust Agents bei der Kontaktaufnahme via Telefon oder Kontaktformular. Es muss aber dazu gesagt werden, OMR Podcast.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche mal wieder eine Ausgabe, die vor einigen Wochen auf unserem OMR-Festival aufgenommen wurde. Und zwar war ich da nicht in der Lage, so viele Aufnahmen zu machen. Deswegen ist eingesprungen unser hauseigener, unser OMR-Finest, wenn man so möchte, OMR-Original, Head of Content, einer der Macher hier von OMR, Roland Eisenbrand, und hat gesprochen mit den Kollegen von New Flag, ein Thema, das wir lange schon kennen, das wir intensiv beobachten. Sehr spannender Podcast ist es geworden, wie ich finde. Am Ende geht es ja bei New Flag, wer das nicht kennt, insbesondere um diese Produkte wie zum Beispiel diese Haargummis, die so aussehen wie Telefonkabel, aber halt die Haare nicht kaputt machen, sehr schonend sind. Ich kenne die selber nicht aus eigener Nutzung, sondern nur aus dem Badezimmer bei uns zu Hause. Und außerdem den Tangle Teaser, eine runde Haarbürste, die die Haare entknotet und entzaust. Das muss echt gut laufen. Auch das Produkt kenne ich nicht aus erster Hand, weil so viele Haare habe ich gar nicht. Aber hört mal rein, was Roland da mit den Kollegen besprochen hat. Großes Kino.
Ja, erstmal herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Es ist zum ersten Mal, dass ich die Ehre habe, hier eine Folge aufzunehmen. Roland, der Head of Content von Online Marketing Rockstars. Wir sind jetzt hier live quasi auf dem OMR-Festival und nehmen hier direkt vor der Bühne einen Podcast auf. Wir haben heute zu Gast Daniel Haffer und Niklas Epstein von New Flag. Hallo erstmal.
Vielen Dank für die Einladung, und ich glaube, für uns ist auch der erste Podcast bei OMR. Also die drei Podcast-Jungfrauen quasi zusammen.
Ja, schauen wir mal, wie wir das zusammen hinkriegen. Aber ich bin sehr zuverlässig. Zuversichtlich. Zuverlässig bin ich natürlich auch. Ja, ich wollte erstmal so den Hörern erzählen, wie ich euch kennengelernt habe, weil ich nehme an, viele von den Zuhörern werden mit dem Namen New Flag erstmal nichts anfangen können. Und ich habe euch kennengelernt, weil ich mich mit Lisa und Lena beschäftigt habe, diese Social Media Influencer, Social Media Stars, die irgendwie 12 Millionen Instagram-Follower haben. Die haben ein Haargummi rausgebracht, das heißt Invisibobble. Und dann habe ich geguckt, wer macht denn das eigentlich? Wer verkauft denn das? Wer stellt das her? Bin ich auf dieses Unternehmen New Flag gestoßen und kannte das absolut gar nicht und habe mal so ein bisschen geschaut, wer macht das, und habe mal ins Handelsregister geguckt und so ein paar Zahlen gesehen. Dann war ich schon ganz baff erstaunt, muss ich sagen. Dachte, oh, da scheint ja ein bisschen was zu passieren. Könnt ihr mal einmal sagen, wie groß seid ihr, wie viel Umsatz macht ihr in etwa, wie viele Mitarbeiter, nur so ein paar Zahlen, um die Leute so ein bisschen neugierig zu machen?
Klar, wir haben die Firma vor knapp 8 Jahren gegründet. Der Daniel und ich haben zu zweit angefangen. Mittlerweile sind wir über 150 Mitarbeiter, machen knapp 50 Millionen Umsatz, sind selbst finanziert und wirklich von Beginn an profitabel, was uns zu vielen der unterschiedlichen anderen Startups heute, glaube ich, ein bisschen absetzt. Ja.
Nicht schlecht, das sind ja schon ganz ansehnliche Zahlen. Was macht ihr denn genau? Ich habe dir, wie gesagt, bin über dieses Haargummi auf euch aufmerksam geworden. Was macht ihr noch?
Ja, vielleicht erstmal zu dem Haargummi. Das machen wir seit 2012 grob. Die Erfindung kommt von der ehemaligen Freundin meines Bruders. Sie heißt Sophie. Und bei uns sind immer die oder die Freundinnen in dem Fall von Niki, meinem Bruder und mir dran schuld an den Produkten, die wir haben, weil eigentlich kommen wir, weder Niki noch ich aus der Beauty-Branche, haben damit eigentlich relativ wenig am Hut.
Gehabt
bis jetzt, genau, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Der Niki hatte studiert in Manchester Philosophie, Politik und Wirtschaft, genau. Und ich bin eigentlich ausgebildeter Linienpilot, also gar nichts mit dieser Branche am Hut.
Das heißt, du kannst jetzt theoretisch hier jedes, bist wahrscheinlich selbst nach Hamburg geflogen.
Ja, also nein, in dem Fall nicht. Theoretisch könnte ich es, oder anders, theoretisch könnte ich es nicht, praktisch könnte ich es. Eigentlich verkehrte Welt. Hintergrund ist, als Pilot durchläuft man verschiedene Stufen und man muss am Ende des Tages auf jeden Flugzeugtypen nochmal eine besondere Ausbildung machen und auf die allgemeinen Verkehrsflugzeuge, mit denen geflogen wird, habe ich die Type Rating, so heißt es nicht. Aber es ist eine große Leidenschaft von mir gewesen und ich hatte immer die Idee, eigentlich will ich in die Fliegerei, und hatte dann während der Ausbildung gemerkt, dass es nicht mein wirklicher Traum ist, so wie es halt oft ist. Und beim Niki war es eigentlich genauso. Und damals gab es einen riesen Zufall, nämlich waren wir beim Mittagessen und wir hatten einen Freund aus Amerika da und unser erstes Produkt war gar kein Beauty-Produkt im klassischen Sinne, sondern eine Kuscheldecke. Eine Kuscheldecke aus Amerika, die war dort riesengroß, hieß Snuggie.
Ah ja.
Und wir so, okay, ja, Kuscheldecke, toll.
Das sind diese Decken mit den Armen, man sich so richtig
mit Ärmel
anziehen kann quasi.
Wie ein Bademantel rückwärts. Also ein totaler Gag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die hat sich aber in Amerika 20 Millionen Mal verkauft. Oder so auf jeden Fall die Zahl, die man online nachlesen konnte. Und wir dachten uns, das kann ja gar nicht sein. Warum macht das keiner in Deutschland? Dann haben wir die angeschrieben, nie eine Antwort bekommen. Ich glaube auch auf 5 oder 6 Mails nicht.
Lustigerweise hat meine Frau so eine geschenkt bekommen. Ich muss mal herausfinden, ob die von euch kommt.
Genau, und wir haben dann, weil wir gesagt haben, okay, mit denen kommen wir nicht weiter. Aber das ist aktuell einfach ein Trend. Und Trend ist etwas, was sich bei uns auch die 8 darauffolgenden Jahre bis heute immer wieder durchzieht und haben gesagt, okay, dann lass uns das selber machen und haben dann ganz klassisch auf Alibaba einen Hersteller gesucht und ein paar tausend Decken machen lassen, kurz vor Weihnachten 2010, unser Erspartes in die Hand genommen. Ich habe noch meinen Bruder ein bisschen angepumpt, um ein paar, ich glaube 1500 Euro habe ich von ihm noch gebraucht und wir haben mit 12.250 Euro eine GmbH gegründet und angefangen und die Decke lief ganz in Ordnung. Wie wir das verkauft haben, können wir vielleicht nachher noch besprechen, aber im Endeffekt wurde es dann irgendwann wärmer und kein Mensch wollte mehr Decken haben. Und jetzt machen wir...
Sind Sie geblieben auf den Produkten?
Nee, die waren eigentlich ganz gut weg, also okay. Das hat auch Spaß gemacht.
Wir hatten dann tatsächlich sogar unsere ersten Berührungen mit dem digitalen Vertrieb. Wir hatten noch so 3.000, 4.000 Decken übrig, wollten die dann in der Frühlingszeit loswerden und Groupon war damals ein Riesenthema.
Ah, ja.
Und haben dann die Restbestände wirklich über Groupon losgeworden. Ging super, super schnell. Heute ist es lang nicht mehr so beliebt, aber das war früher so einer der Vorreiter in Digital Sales. Und irgendwann haben wir aber festgestellt, naja, Kuscheldecke, das ist nicht so das wahre Produkt, zumindest nicht für den deutschen Markt. Und wie es der Zufall so will, kam meine damalige Freundin mit dem Tangle-Teaser, einer pinken Haarbürste zum Haare entwirren, vom Friseur zurück und meinte, hey Niki, schau dir das doch mal an. Und dann rufe ich den Daniel an und wir meinten so, naja, wenn wir Kuscheldecken mit Ärmeln vertreiben können, dann können wir Plastikhaarbürsten zum Haare entwirren auch. Unsere Eltern haben eh schon den Glauben in uns verloren.
Meine Mutter war todunglücklich. Ja, ich fertig ausgebildeter Linienpilot, also in ihrer Vision eine tolle Zukunft vor mir.
Ja.
Hab dann angefangen, Kuscheldecken zu verkaufen. Dann dachte sie, okay, das
schön
ist so der Sohn eine...
Schön, der Sohn in Uniform und dann...
Genau, und das ist so eine Wechselerscheinung, das überlegt er sich schon wieder anders. Und dann kam das mit den Haarbürsten und dann und auch noch aus Plastik und das konnte, ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Vor allem, die haben mir die Ausbildung finanziert. Ja? Die sind da echt in Vorleistung gegangen und hatten dementsprechend Erwartungshaltung. Und für sie war das, ich werfe jetzt meine Zukunft aus dem Fenster und mache jetzt irgendwas, mit dem sie sich weniger identifizieren konnte.
Ihr kommt ja schon auch aus prominentem Hause, muss man sagen. Dein Vater ist Thomas Haffer, ne? der Medienunternehmer. Ich glaube, deine Mutter ist Niklas.
Judith, sie macht den Immobilien.
Immobilien, ja. Kennt man schon vielleicht?
Ja, wir haben das Unternehmertum vielleicht in die Wiege gelegt bekommen oder zumindest immer in unserer Jugend und Kindheit vorgelebt bekommen, auch wenn ich ursprünglich diesen Weg gar nicht einschlagen wollte. Nach meinem Politik- und Wirtschaftsstudium wollte ich eigentlich eher so in die Unternehmensberatung gehen, so einen ganz klassischen Consulting- oder Banking-Weg gehen und dann wurden es doch Plastikhaarbürsten und Beautyprodukte und deshalb eben die ursprüngliche Sorge der Eltern. Aber ich glaube, mittlerweile sind die ganz happy und wir natürlich auch. Wir haben das gefunden, was uns wirklich Spaß macht, wofür wir eine Leidenschaft haben.
Um mal bei dieser Bürste weiterzumachen, die hat deine damalige Freundin in London gesehen und das ist irgendwie von irgendeinem Promi-Friseur, der hat die entwickelt.
Genau, ja? Das ist von einem bekannten Londoner Friseur, der war 25 Jahre lang in der Branche tätig und irgendwann hatte er die Idee des Tangle-Teaser und hat das präsentiert auf einer Show wie heute Höhle der Löwen in Deutschland. Das heißt in England Dragon's Den, ist dort sehr, sehr beliebt. Und die Show oder die Performance, die er abgegeben hat, war leider nicht sehr vorteilhaft, sodass die Löwen nicht investiert haben. Aber das war zu seinem großen Vorteil, denn am nächsten Tag hat er von einem der größten Einzelhändler Englands, die heißen Boots, einen Anruf und meinen, du, Sean, vergiss die Höhle der Löwen, komm zu uns, wir finden dein Produkt mega spannend.
Ja, Boots kennt man so ein bisschen wie DM in Deutschland.
Genau, das ist der DM aus England, 2600 Läden, wirklich eine ganz große Nummer.
Vielleicht ganz kurz für die den Tangle Teaser nicht kennen, das ist eine Haarbürste aus Kunststoff zum Haare entwirren. Und der Vorteil ist, dass man eben überhaupt kein Reißen und Ziepen hat. Und das war damals eine riesen Innovation. Und vielleicht sind ja nicht alle Zuhörer Damen oder Leute, die schon mit dem Tangle Teaser in Berührung gekommen sind, dementsprechend nur da, dass man mal die Leute abholt.
Und dann habt ihr irgendwie einen Draht zu dem bekommen und euch die Lizenz gesichert?
Ja, wir haben wirklich ganz frech einfach angerufen bei dem in der Zentrale, uns vorgestellt und meinten, du schon, wir finden eine Bürste nirgendwo in Deutschland, wir sehen ein Riesenpotenzial in dem Markt, in dem Produkt. Wie wäre es, wenn wir uns zusammensetzen? Wir würden dir gerne mal einen Vorschlag für den Vertrieb machen und haben dann, wir waren wie gesagt 21, frisch aus der Uni beziehungsweise gerade mit der Ausbildung fertig, einen scheinbar sehr soliden Business Case geschrieben, sind zudem nach London ins Büro gefahren und haben das dort präsentiert und er war recht beeindruckt auf der einen Seite, was für Gedanken wir uns dazu gemacht haben, wie wir den Markt segmentiert haben, in Friseurbereich, in Drogeriebereich und wie wir die ganze Sache vermarkten wollen und auf der anderen Seite war er doch ein bisschen verunsichert, weil wir in Anführungszeichen nur 21 waren, gerade mal eine Kuscheldecke vertrieben haben und er soll uns jetzt sein Baby, den Tangle Teaser, für den deutschen Markt, einen der bedeutendsten Märkte in Europa, den Vertrieb geben. Und wir sind uns dann einig geworden, dass wir eine 6-monatige Probezeit sozusagen eingegangen sind, in der wir uns näher kennenlernen, um zu schauen, wie die Zusammenarbeit funktioniert und sind dann aber sehr, sehr schnell zu seinem größten Distributionspartner weltweit auferstiegen.
Das klingt jetzt in einem Satz so schnell. Wir hatten am Anfang keine Ahnung, waren dann schnell der größte Distributionspartner. Ja. Aber der Weg dazwischen ist ja vielleicht ganz interessant. Wie kriegt man das denn hin?
Auf jeden Fall. Wir waren ja vorhin gerade auf der Bühne und haben über Markenaufbau im digitalen Zeitalter gesprochen. Als wir angefangen haben mit Tangle Teaser, da gab es keine Social Ads, da gab es auf Facebook keine Werbung und es war lange noch nicht so beliebt, wie das heute alles ist. Wir haben wirklich ganz klassisch angefangen, erstmal unsere eigenen Friseure zu besuchen und haben denen den Tangle Teaser vorgestellt und dann die Friseure der Freunde und der Mütter und so weiter und sind dann irgendwann auf Messen gegangen.
Waren das dann Friseure in München, die schon eine gewisse Strahlkraft haben? So?
Absolut. Alles, was uns in die Quere kam, aber vor allem natürlich die Friseure, bei denen wir waren. Ja. Und ich glaube, für uns war damals das Wichtigste, wir hatten ja kein Budget. Ja, wir hatten ja keine Finanzierung, mit der wir jetzt irgendwelche großen Dinge machen konnten. Also war für uns die
Eltern wollten uns das Geld auch nicht geben.
Ja, meine Mutter meinte, also alles unterstütze ich, aber das sicher nicht. Mami, wenn du es hörst, ich weiß, es war nicht so. I love you. Die Realität, weil wir mussten uns überlegen, okay, wie investieren wir unser Geld bestmöglich? Und wie erreichen wir mit dem kleinsten Budget viele Leute. Und das wurde dann gerade mit diesem ganzen Social Media Marketing und Facebook und Instagram, das war sicher irgendwann ein super Kanal für uns, aber ganz am Anfang war das damals noch nicht so relevant. Und wie gesagt, der Nick hat es gerade gesagt, diese Facebook Ads waren damals für uns, ich glaube, die gab es noch gar nicht, 2010. Und dann haben wir überlegt, okay, was ist das beste Investment, was wir machen können, um viele Leute zu erreichen. Wir haben ein tolles Feedback von den Friseuren bekommen und sind dann auf unsere erste Friseurmesse gegangen. Und das war eigentlich ein ganz entscheidender Zeitpunkt für uns, weil wir standen dann auf dieser Messe, so quasi wie hier auch auf der OMR, einige kleinere Aussteller. Und die Leute sind uns wirklich die Bude eingelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten ein innovatives Produkt, mal was anderes. Die kannten Bürsten nur aus Holz oder mit Naturborsten und all diesen Dingen. Und wir waren mit einem total peppigen, knalligen Produkt. Und die fanden es wirklich toll. Und dieses Feedback haben wir mitgenommen. Wir haben echt viele Neukunden geschrieben und haben auch dort unseren ersten großen Vertriebspartner gefunden. Und der hatte...
Wer war das?
Ja, die Firma heißt DC Shampoo. Der Herr heißt Dirk Schütt, macht das zusammen mit seiner Frau Sandra Schuster. Lange Zeit im Friseurgeschäft tätig, kommt ursprünglich von Wella. Und der war eigentlich ganz cool. Der meinte, ja, tolles Produkt, ob er es denn mitverkaufen dürfte. Und er hatte so eine kleine Vertriebsmannschaft und hat damals eine Marke repräsentiert, die hieß Sexy Hair. Der Name ist nicht ganz so sexy wie das Produkt selber, weil das ist eigentlich ganz cool. Aber der hatte dann, glaube ich, bei uns bestellt 100 Tangle-Teaser. Aha. Und wir dachten uns, 100 Tangle-Teaser, wie schnell er die wohl verkauft kriegt. Und dann hat er eine Woche später bestellt 300 und dann 500. Und wir dachten uns, spinnt der?
Was macht er mit diesen Bürsten?
Wo hat er die denn vertrieben? Hat er die weiterverkauft?
Ganz klassisch, genau, ganz klassisch über den Friseur.
Okay.
Wirklich von Salon zu Salon. Und das ist unser Background. Da kommen wir ursprünglich her und dann hatten wir irgendwann 300-400 Friseurkunden im Portfolio und dachten, das läuft ganz gut, aber wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal versuchen, uns beim Einzelhandel vorzustellen, und hatten dann die Gelegenheit, den Einkauf von DM, Drogeriemarkt, kennenzulernen, die sehr an dem Produkt interessiert waren. Auf der einen Seite, weil die Qualität überzeugt hat, und auf der anderen Seite, weil wir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr stark in der klassischen Presse vertreten waren. Die Bild-Zeitung hat über uns geschrieben, die beste Haarbürste zum Haare entwirren. In der InStyle hatten wir einen Artikel und die Einkäuferin meint, ich komme um den Tangle-Teaser gar nicht mehr drum rum. Den muss ich ja scheinbar listen.
Wie kriegt man das hin, so in der Presse zu erscheinen? Ist das auch Netzwerken oder...
Natürlich Netzwerken und auch klassische Presseaussende. Das Produkt war vor 8 Jahren oder 7 Jahren einfach super innovativ und total neu. Cooles Packaging, coole Farben. Und es hat der Presse auch Spaß gemacht, das abzubilden, weil es eben mal was Neues ist zu den klassischen Cremes und Make-up und die Dinge, die sie früher eben immer abgebildet haben.
Und dann habt ihr das so nach und nach hochskaliert, erst über diesen Partner und dann... Seid ihr erstmals an den Handel selbst herangetreten?
Genau.
Und was hat dann so eine Bürste für den Endverbraucher gekostet?
Die kostet 15 Euro, ist relativ hochpreisig im Vergleich zu anderen Bürsten, fast doppelt so teuer wie die teuerste normale Bürste bei DM.
Nur aus Kunststoffen?
Genau, ganz genau. Also eine normale Bürste bei DM kostet irgendwas zwischen 4 und 7 Euro und wir haben mit 15 Euro dann doch ein teureres Preissegment aufgeschlagen. Aber nach wie vor ist es dort einer... Der stärksten Umsatztreiber in dem Segment.
Kurz unterbrechen, Hinweis auf unseren mittlerweile schon eingeführten Partner Billy Boy. Apropos eingeführt, Billy Boy macht natürlich Kondome, wir wissen das alle, ein sehr sinnvolles Produkt. Ein neues, was sie entwickelt haben, das nennt sich Skin, SKYN. Und sie sagen halt, sie möchten auch unsere Zielgruppe erreichen. Sie vermuten da Nutzer. Das ist ja wahrscheinlich auch vollkommen zutreffend. Deswegen kann ich euch allen sagen, ihr könnt Billy Boy Kondome kaufen. Bei Amazon natürlich, aber auch im stationären Handel. Bei DM, bei Rossmann, bei Müller, bei Edeka. Und im Online-Shop von billy-boy.de. Und dort gibt es für alle Podcast-Hörer einen Rabatt. Und zwar 20% Rabatt auf den jeweiligen Warenkorb. Der Rabattcode lautet OMR. So. Also, wer jetzt noch einiges vorhat, an Billy Boy denken.
Könnt ihr irgendwelche Zahlen nennen, was ihr zu Spitzenzeiten so verkauft habt oder im Moment verkauft?
Ja, weil der Nick hat gerade gesagt, das erste Gespräch bei DM, das war eben der erste große Retailer, bei dem wir waren. Und wie gesagt, da waren wir beide, ich weiß nicht, ob wir 21 oder 22 Jahre alt waren, extrem jung, und wir waren es gewohnt, auf unserem kleinen Online-Shop, weiß ich nicht, vielleicht 5 Bestellungen am Tag zu bekommen. Ja, das war damals schon eigentlich ganz, ganz cool. Und dann haben ein paar Friseure noch bestellt, aber dann waren wir bei DM und da ging es damals, heute haben sie fast 2000 Filialen, damals war es, glaube ich, grob 1600. Und dann sitzen wir da und dann sitzt unsere Einkäuferin und der Chefeinkäufer von DM und wir als die beiden recht jungen Typen, und dann schieben die uns eine Bestellung im Endeffekt rüber für alle Filialen und für jede Filiale 15 Stück. Da waren wir wirklich von den Füßen geholt. Und wir wohnen in München und die Fahrt zu DM ist ungefähr 3,5 Stunden. Und auf der Rückfahrt haben wir, glaube ich, auf der höchsten Lautstärke Musik gehört. Das war einer der schönsten Tage. Ich hatte in der Woche danach noch Tinnitus.
Krass. kriegt man dann auch Angst, ob man die Produktion hinbekommt.
Ja, genau. Es war erstmal schön. Aber für uns war auch irgendwie klar, okay, eigentlich fängt es jetzt erst wirklich an. Und wir haben dann die Bestellung platziert bei Tangle Teezer. Die mussten die Produktion starten. Es war die größte Bestellung, die sie damals jemals bekommen hatten. Und wir haben alles an DM geschickt. Das hat wunderbar geklappt. Und dann haben wir den Anruf bekommen von unserer Einkäuferin, ja, die Produkte sind da, immer noch so toll wie davor, aber wir dürfen sie leider nicht verkaufen. Okay, warum? Ja, weil die Herstelleradresse nicht auf dem Produkt war.
Und das Packaging war nicht konform.
Also nicht für den deutschen Markt, nicht nach deutschem Recht quasi. Hei, hei.
Und das hatten wir versäumt, ein gutes Learning für uns damals, dass man da wirklich doppelt und dreifach prüft. Aber daran haben wir dann auch irgendwie nicht gedacht, ja, eine Haarbürste, was soll da nicht konform sein? Auf jeden Fall haben wir alles zurückbekommen. Das war mitten im Winter. Wir hatten kein richtiges Lager. Dann haben wir zwei Self-Storage-Räume angemietet. Die waren leider nicht beheizt und haben, glaube ich, alle Freunde eingesammelt, die wir bekommen konnten und irgendwie so ein paar Zeitarbeiter von eBay Kleinanzeigen und was man alles bekommen hat und haben dann 4 oder 5 Tage lang jede einzelne Bürste nochmal per Hand mit dieser Adresse beklebt, bis alles durch war, wieder an DM geschickt. Und hat dann einfach dazugehört und am Ende des Tages war jeder Sticker es wert, aber es ist dann manchmal doch nicht so einfach, wie man es vielleicht gern hätte.
Aber von da an hattet ihr quasi einen Fuß in der Tür. Ihr hattet eine Verbindung zu einem der größten Drogerieketten in Deutschland. Und wie ging es dann weiter? Ihr habt dann gedacht, okay, wir haben jetzt diesen Distributionskanal aufgetan und habt dann gezielt nach anderen Marken gesucht, weil mittlerweile vertreibt ihr auch viele andere Marken. War das dann so, dass ihr geschaut habt, ganz bewusst geschaut habt, was können wir jetzt weitermachen? Oder gab es dann so einen ähnlichen Zufall wie beim ersten Mal?
Wir hatten uns eigentlich zu dem Zeitpunkt komplett dieser Marke Tangle Teezer verschrieben. Das war für uns der Anfang von hoffentlich einer ganz langen Reise. Und im Anschluss waren wir dann auch bei Müller und sind dann auch zu Douglas gegangen. Und dann war natürlich irgendwann die Frage, okay, wie geht's weiter? Was haben wir für Möglichkeiten, weiter zu wachsen? Und dann kam die Freundin von meinem Bruder. Ich habe vorher gesagt, davor war es die Freundin vom Niki, jetzt war es die Freundin von meinem Bruder, die Sophie. Die hat zusammen mit meinem Bruder studiert in England und meinte, sie hat eine ganz tolle Idee, nämlich ein Haargummi, was aussieht wie ein Telefonkabel.
Also ein altes Oldschool-Telefonkabel, genau. So ein geringeltes.
Die Geschichte dazu war, dass sie auf einer Bad Taste Party eingeladen war, hatte kein richtiges Outfit. Und in ihrem Dormroom, also auf dem Unigelände in ihrem Zimmer, gab es ein altes Telefon, was nicht mehr funktioniert hatte, aber das hatte eben noch dieses Telefonkabel. Und das hat sie sich abgeschnitten und dann dachte sie, okay, 70er Jahre, hat sich damit die Haare zugebunden und ihr ist aufgefallen, dass sie keine Kopfschmerzen hatte.
Aha. Und keinen Knick im Haar.
Und dann ruft sie uns an und mein Bruder und sagt, ja, der Niki und der Dani, die machen das doch ganz gut und Beauty-Produkte und bei den Friseuren, das könnte doch was sein. Und meine Mutter hat, das ist ganz wichtig zu erzählen, damals, als wir mit den Bürsten angefangen haben, hat eben genauso wie Nikis Mutter ein bisschen die Nerven verloren. Okay, was machen die beiden? Und in meinem Fall ist die komplette Hoffnung auf meinen Bruder übergegangen, dass wenigstens der was Anständiges macht. Und dann kam mein Bruder an, zusammen mit der Sophie, mit Haargummis aus Plastik. Und spätestens da war meine Mutter nervlich am Ende. Und die haben uns das gepitcht. Und wir fanden die Idee cool, total cool. Und konnten uns das gut vorstellen. Haben auch da einen Hersteller gesucht, der uns das produzieren kann. Und haben ein paar von diesen Haargummis mitgeschickt an Friseure. Und die Friseure haben uns echt angerufen und gesagt, hey, finden wir cool, wollen wir bestellen. Und so ist die ursprüngliche Geschichte für den Invisibobble und daraus haben wir dann die erste eigene Marke geschaffen.
Also das ist ja wirklich verrückt, diese Entstehungsgeschichte mit Telefonkabel kannte ich auch nicht. Ich habe ja eine Fassglatze, deswegen sind diese Gummis für mich jetzt nicht mehr so relevant. Aber
du
ich
hättest früher mit Tangle Teezer anfangen müssen.
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich habe eine 3-jährige Tochter, die mittlerweile, glaube ich, sogar auch diese Haargummis hat. Wer kennt die aus dem DM und... offensichtlich, sie hat die dann quasi erfunden, hatte die Idee dazu.
Genau, und die Tangle Teezer hat da uns eine super Hilfestellung gegeben. Wir haben ja damals mit der Distribution für die angefangen. Und als wir mit dem Invisibobble angefangen hatten, haben wir das Produkt Tangle Teezer vorgestellt und gefragt, ob die uns nicht einen Kontakt machen können zu ihren Distributionspartnern weltweit. Da waren wir ja jetzt der Stärkste, aber die hatten ungefähr noch 35 andere. Und die haben was mega Hilfreiches gemacht, nämlich haben die an alle Partner geschrieben, dass der deutsche Distributionspartner ein neues Produkt hat und sie haben einen besonderen Deal rausgehandelt, nämlich dass jeder Tangle-Teaser-Distributor hat ein Vorrecht, eine Woche lang sich bei Invisibobble vorzustellen, um dann die Distributionsrechte zu bekommen.
Und
eigentlich hatten wir dann über Nacht, dank Tangle-Teaser, das war quasi deren Dankeschön für unsere Arbeit, ich glaube sicher 20 Distributionspartner weltweit. Und das hat sich heute sehr weit aufgebaut. Jetzt sind wir mit Invisibobble, ich glaube, in über 70 Ländern weltweit. Und ist wirklich ein Bestseller geworden und auch ein Produkt, was die Industrie komplett verändert hat. Ja, in dem kleinen Kosmos. Ja, wir wollen nicht übertreiben, aber in dieser Haargummi-Welt ist es wirklich, war das wirklich ein Paradigmen-Shift.
Gibt es Millionen Epigonen jetzt wahrscheinlich auch.
So ist es. Das ist auch eine gewisse Hommage, dass das Produkt gut ist. Ja, wer nicht kopiert wird, der hat kein gutes Produkt. Natürlich ist es ärgerlich, aber wir haben auch durch diese zwei Marken die Macht des Handels und der Distribution innerhalb von Deutschland und innerhalb von Europa kennengelernt und dann natürlich immer nach Marken gesucht aus der ganzen Welt, die wir genau durch unsere aktuellen Vertriebskanäle halt weiter vertreiben können. Mhm. Du hattest es gesagt, wir haben den Fuß in der Tür gehabt und jetzt mussten wir weiter liefern.
War das dann jetzt quasi eure, kann man so sagen, dass das eure erste Eigenmarke war oder war das jetzt, hat es die Freundin deines Bruders, hat das gegründet und ihr habt es von ihr lizenziert, wie ist da genau die?
Also es gibt bei uns ein Konstrukt oder eigentlich gibt es kein Konstrukt, es gibt zwei Firmen, es gibt eine Firma, die Niki und ich gegründet hatten, das ist die New Flag GmbH. Und es gibt die Firma für die Haargummis, die heißt Invisibobble GmbH. Und die haben Felix, Sophie, Niki und ich uns geteilt. Und die Sophie hat sich vollumfänglich der Marke Invisibobble verschrieben gehabt. Und mein Bruder hat einen sehr starken Input im Bereich Operations und Finance. Das ist total seine Leidenschaft, was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber den Felix haben wir dann zu uns in die New Flag geholt. Ist jetzt unser dritter Partner quasi. Und die Sophie ist die alleinige Geschäftsführerin und kümmert sich um die Entwicklung der Marke Invisibobble.
Und die Firma New Flag kümmert sich um den weltweiten Vertrieb der Produkte.
Und quasi das war dann der nächste Schritt, der eigene weltweite Vertrieb von eigenen Produkten, kann man so sagen.
Ja,
ne?
Also wir tanzen auf sehr vielen Hochzeiten immer gleichzeitig. Wir haben einerseits natürlich der weltweite Vertrieb unserer eigenen Marken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir durch den Erfolg mit Tangle Teaser es auch geschafft, weitere Länder in der Distribution dazu gewinnen zu können. Also wir hatten ursprünglich nur Deutschland, Österreich, Schweiz und je erfolgreicher wir da wurden, konnten wir andere Länder auch übernehmen und machen mittlerweile in einigen Bereichen von Europa den Vertrieb für Tangle Teaser. Und irgendwann, vor gut zwei Jahren, haben wir uns überlegt, naja, wie soll es jetzt weitergehen? Wir hatten zu dem Zeitpunkt ca. 4-5 Marken im Portfolio. Wo soll die Reise langfristig oder mittelfristig für die New Flag hingehen? Wir machen in Deutschland, Österreich, Schweiz eigentlich einen sehr, sehr guten Job, was den Vertrieb angeht und die Vermarktung dieser Produkte und Marken angeht. Und wir sollten das Ganze möglicherweise auf europäischer Basis ausweiten und haben dann angefangen, neu zu gründen, nämlich in ganz Westeuropa eigene Gesellschaften, die quasi Mini-New Flag sind, die dort den Vertrieb der Marken weiterführen.
Um kurz da auch hinzuzufügen, warum das so wichtig ist für uns. Das ganze Festival hier geht ja um Marketing und Digitalisierung und wie funktioniert Marketing für in der Welt heute. Und die Welt wird eben viel gleicher in dem Sinne, dass die Grenzen verschwimmen. Die Influencer, die wir heute haben, denen wird nicht nur gefolgt aus Deutschland heraus, sondern vielleicht auch aus Österreich, aber auch aus England und Frankreich. Und so wird der europäische Markt, auch wenn es Grenzen gibt, immer einheitlicher. Vor allem, wenn es ums Marketing geht. Und wir glauben von uns oder sind überzeugt davon, dass wir da wirklich einen guten Job machen. Und wir wollen, wenn wir eine Marke betreuen, bestmöglich ganz Europa betreuen, weil wir dann glauben, dass wir einen Ansatz haben, wo wir dann auch wirklich Gebrauch von Economies of Scale, das fehlt mir gerade das deutsche Wort, machen können, weil es eben nicht nur um ein Land geht, sondern um die Strategie für ganz Europa, natürlich mit lokalen Anpassungen. Aber da haben wir einen riesen Mehrwert, wenn wir nicht nur ein, zwei Länder betreuen, sondern eben Europa als ganze Region.
Bevor wir da auf euer Marketing und eure Methoden weiter eingehen, will ich noch einmal das quasi komplettieren, vielleicht, dass ihr einmal so einen Rundumblick gibt über das Produkt- und Markenportfolio, das ihr jetzt aktuell habt.
Ja, sehr gerne. Wir haben unsere Vertriebskanäle in zwei Gruppen im Prinzip aufgeteilt. Einmal den Einzelhandel, also Produkte und Marken, die wir in erster Linie an den Drogeriebereich, DM, Müller, Rossmann und Co. liefern. Und auf der anderen Seite Marken für den Friseurbereich. Der Friseur ist ein Künstler in seinem Handwerk und er sucht auch immer nach Marken und Produkten, die ihn vom Einzelhandel absetzen. Und wir wollen trotzdem beide dieser Vertriebswege bedienen mit unserem Produktportfolio, weil wir unsere Wurzeln eigentlich mit dem Tangle-Teaser sogar in der Friseurbranche haben. Und auf der einen Seite für den Einzelhandel haben wir Invisibobble, die spiralförmigen Haargummis, Tangle-Teaser, die Bürste zum Haare entwirren, Beauty Blender für alle Make-up-Fans unter euch ist der Original-Make-up-Schwamm, mit dem man das perfekte Make-up hinbekommt.
Sieht aus wie ein Ei.
Sieht aus wie ein pinkfarbenes Ei.
Kennt sicherlich auch, habe ich heute schon auf der Bühne hier vom OMR-Festival erzählt. Ich habe einen Satz, ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch einen Satz gelesen, dass wenn man auf YouTube ein Beauty-Schmink-Tutorial guckt, dass da auf jeden Fall ein Beauty-Blender mit dabei ist.
Das stimmt. Dann haben wir im Beauty-Bereich ist heute ein ganz großes Thema koreanische Beauty oder K-Beauty. Da haben wir zwei Marken mittlerweile im Sortiment. Die eine heißt Tony Moly. Hört sich sehr lustig an, kommt aus Südkorea und ist dort die größte Gesichtspflegemarke vor Ort. Die haben nur in Südkorea alleine 750 eigene Geschäfte mit ihren Produkten. Die sind derzeit exklusiv bei Douglas in der Listung. Man kennt die vielleicht durch so süße Pandas in Cremen, Töpfchendosen oder in du noch nicht.
Ja, da steige ich jetzt aus. Die kenne ich jetzt wirklich noch nicht.
Die haben wir Ende letzten Jahres gelauncht. Also Korean Beauty ein Riesenthema zurzeit. Und die andere Marke im koreanischen Portfolio ist Coco Star. Steht für Korean Cosmetic Star. Die machen Gesichtsmasken, Handmasken, Fußmasken in unterschiedlichen Formen.
Masken von Kopf bis Fuß.
Was genau. Ist so besonders an den koreanischen Produkten?
Die haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard.
Okay.
Wenn du in Korea mal bist oder in Seoul insbesondere, da gibt es eigene Viertel, Stadtviertel, die nichts anderes außer Pflege für die Haut vertreiben. Die Pflege oder die Haut der Koreanerin ist viel, viel wichtiger als das Make-up und die investieren bis zu 10 Schritte jeden Morgen nur in die Pflege der eigenen Haut, um dann kein Make-up tragen zu müssen.
Aha. Ist ja auch in der Popkultur Korea mit diesem K-Pop-Thema ist ja schon irgendwie ein großer Hype.
Absolut. Das spielt alles miteinander ein, weil die Packagings oder die Verpackungen der Produkte eben zum Teil sehr poppig rüberkommen. Das sind Pandas, Bananen, Äpfel und so weiter. Aber trotzdem stimmt die Qualität. Und dann zu guter Letzt im Retail-Portfolio haben wir eine neue Eigenmarke, die wir im April exklusiv bei DM launchen werden. Die heißt Foamy. Foamy ist ein Schwamm, ein klassischer Duschschwamm. Aber was macht den besonders? Er hat innen drin eine Seife. Und wenn ich jetzt unter der Dusche stehe und den Foamy unter das Wasser halte und ein bisschen drücke, fängt er an zu schäumen und zu schäumen. Und ich habe quasi einen Two-in-One-Reinigungseffekt-Schwamm plus Seife, was ein ganz neues Duscherlebnis macht. Und das ist unsere zweite Eigenmarke im Retail-Bereich, was uns eben mega stolz macht, dass wir die jetzt auch bei DM einführen können.
Und es gab, glaube ich, noch Olaplex.
Genau, da komme ich jetzt zu.
Über eine Million Instagram-Follower habe
genau,
ich gesehen.
Genau, das ja, ist der Friseurbereich.
Genau, und vielleicht dann der zweite Bereich ist eben nicht der Retail-Bereich, sondern der Friseurbereich. Und
der B2B-Bereich
gerade. Genau, und in diesem Friseurbereich wollen wir wirklich Friseur exklusiv lassen. Das ist eine selektive Distribution. Und hier gibt es vier Marken, auf die wir Wert legen. Die erste hast du gerade angesprochen, ist Olaplex. Ein riesen Hype um dieses Produkt ist auch wirklich mal ein Produkt, was hält, was es verspricht. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Olaplex behauptet und hält auch, dass es Haare reparieren kann. Und es gibt so viele Werbungen, wenn du den Fernseher anmachst oder das Radio von großen Konzernen, die behaupten, das Produkt repariert Haare hier und da. Und es ist leider in den allermeisten Fällen nur Marketing-Shishi. Und wir haben mit Olaplex...
Bei euch funktioniert es wirklich.
Genau, und es ist wirklich so. Es ist aber auch ein Produkt, was entwickelt worden ist von einem Nobelpreisträger.
Ja, also wenn ich den Tangle-Teaser und Olaplex rechtzeitig gehabt hätte,
dann wäre der Friseur aus.
Ja, genau. Und entwickelt vom Nobelpreisträger Dr. Craig Hawker ein Riesenprodukt und haben vor allem aufgrund dessen dem Friseur ermöglicht, Sachen zu tun, die vorher nicht gingen. Beispielsweise, wenn du ganz schwarze Haare hast und du möchtest wirklich platin-weiß-blond werden, dann gehst du normalerweise zum Friseur und der sagt, funktioniert nicht, weil das ist, wenn ich dir die Haare so lange aufblondiere, das weißt du vielleicht nicht, aber da sitzt du den ganzen Tag mit im Endeffekt Blondiermittel in den Haaren, da gehen die Haare kaputt und danach hast du von deinen Haaren nichts mehr übrig. Und mit Olaplex.
Dann schaust du so aus wie der Runde.
Genau, chemischer Haarschnitt. Und mit Olaplex hast du eben die Möglichkeit, das zu machen, am Ende wirklich weiße Haare zu haben, blonde Haare zu haben, ohne dass die Haare kaputt gehen. Und das ist eben eine komplette Revolution gewesen für den Friseur. Und der konnte auf einmal viel mehr tun und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und auch der Kunde hatte da mehr Möglichkeiten. Und so wurde dieses Produkt ein richtiges Phänomen. Und das nicht nur in dem Alltag beim Friseur, sondern auch auf Social Media, weil die Frisuren und die Farben ist halt einfach ein mega USP. Und so hat Olaplex viele tolle Ergebnisse und Bilder, was sich die Leute gerne anschauen. Und dementsprechend ist der Kanal sehr, sehr beliebt.
Jetzt haben wir immer den Rundumüberblick. Wenn ihr, wie identifiziert ihr Marken? Wie kommt ihr dazu? Sprechen die Leute euch jetzt an, weil ihr schon so ein Standing habt und gute Arbeit habt? Oder scannt ihr permanent die Märkte nach Trendthemen und schaut, passt das zu uns? Und wenn ja, nach welchen Kriterien nehmt ihr Produkte mit dazu?
Es ist wirklich die ganze Bandbreite der Dinge, die du gerade angesprochen hast. Jede Marke, die wir derzeit im Portfolio haben, hat eine eigene Geschichte. Von, wir haben es gesourced auf einer Messe in Asien, bis hin zu, es wurde uns angeboten von dem Hersteller direkt und wir waren so überzeugt. Nach welchen Kriterien sourcen wir die Marken? Unser CMO schüttelt wahrscheinlich den Kopf, weil es nicht strukturiert genug ist. Aber was uns in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, war ein gewisses Gespür, ein Bauchgefühl und ein Verständnis für das Produkt und die Marke. Und wir kriegen jeden Tag so viel angeboten und leider ist ein Großteil davon Schrott. Aber ein Kriterium, das für uns an oberster Stelle steht, ist Innovation. Das Produkt, das wir vertreiben, muss in irgendeiner Art und Weise was Besonderes, ein etwas besser machen in der Nutzung im Alltag. Es gibt so viele schöne, coole Beauty-Marken, die auch alle eine Berechtigung haben, aber die Nische, die wir uns genommen haben, nämlich diese Innovation in der Marke oder in dem Produkt, das ist die, die wir besetzen wollen.
Also was man so in einem Satz zusammenfassen kann, die Bürste, die die Haare entwirrt, der Haargummi, von dem man keinen Kopfweh bekommt.
Genau. Olaplex, das Haare repariert und so weiter.
Und es ist auch super wichtig für uns, solche Produkte zu haben, weil ohne Innovation haben wir da draußen keine Chance. Wir haben am Eingang erzählt, wir machen ungefähr 50 Millionen Umsatz im Jahr. Das ist im Vergleich zu den anderen, die in den Märkten spielen, wo wir sind, extrem wenig. Ja. Da sind wir einfach kompletter Underdog.
Ihr wart heute auf der Bühne mit Unilever oder Procter.
Genau.
Und wir haben 3-0 mehr im Umsatz. Ja.
Genau. Und wir müssen dann halt schauen, okay, wie können wir mit einem kleineren Budget, und so geht es ja nicht nur uns, so geht es ganz vielen Leuten, die hier auch vor Ort sind, wie können wir mit einem kleineren Budget trotzdem was bewegen? Und das startet bei uns nicht mit dem Marketingbudget, wo wir sagen, wir müssen jetzt X% investieren, das gehört natürlich auch dazu, aber im ersten Schritt mit dem Produkt und dass eine Innovation da ist, weil dann hast du einen ganz extremen Word-of-Mouth-Effekt, der da draußen ist, und mit jedem Produkt, was du verkaufst, jedes Produkt, was du an den Mann bringst, hast du nachher wieder einen Kunden, der, wenn das Produkt wirklich hält, was es verspricht und innovativ ist, wieder auf die Marke einzahlt. Und das ist bei jeder Marke, die wir haben, aus unserer Sicht gegeben. Und das ist, glaube ich, auch bis heute auf jeden Fall ein Hauptgrund für den Erfolg, den wir gehabt haben.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf unsere Partner von Kaspersky, also der Household Name für alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat. Kaspersky bietet den Business Hub mit zwei zentralen Produkten. Einmal der Kaspersky Endpoint Security Cloud, also wie viele andere auch, kann man sich jetzt sozusagen Sicherheit in die Cloud legen. Und insbesondere richtet sich das Produkt an kleinere und mittelständische Firmen, die natürlich häufig auch von Bedrohungen betroffen sind, aber nicht die Mittel haben, sich zu wehren, wie irgendwelche Konzerne oder Staaten. Deswegen schaut euch mal an, was dort ermöglicht wird. Man kann alle möglichen Prozesse, Anwendungen, Applikationen, Endgeräte halt schützen. Daneben gibt es noch explizit für Office die Kaspersky Security for Office 365. Also insbesondere ein E-Mail-Schutz ist das, der sozusagen Mitarbeiter davor bewahrt, irgendwie Spammern und Phishing und sonstigen Leuten in die Fänge zu geraten. Das Ganze am besten einfach mal testen unter cloud.kaspersky.com, 30 Tage kostenlos, mal schauen, wie Sicherheit heutzutage geht. Es gibt auch einen Gutscheincode, und zwar heißt der OMR, von 100 Euro oder 130 Franken auf diese Endpoint Security Cloud und auf den Office-Schutz. Einfach mal reinschauen bei Kaspersky.
Wie läuft das denn genau ab, wenn ihr ein Produkt neu aufnehmt und das in jetzt, keine Ahnung, ihr seht in Korea ein Produkt, führt das in Deutschland ein, Wie kann man sich das genau vorstellen? Ihr habt so gute Verbindungen zu DM und allen Händlern, dass ihr hingeht und sagt, wir haben ein neues Produkt, bestellt das 50.000 Mal bei uns und dann läuft das schon? Oder wie funktioniert es genau?
ganz platt gesprochen so ungefähr. Jedes Produkt hat natürlich seinen eigenen Vertriebsweg und wir müssen halt als erstes mal festlegen, wo wollen wir es überhaupt vertreiben? Passt es besser zu einem DM oder besser zu einem Douglas? Oder fahren wir einen ganz selektiven Vertrieb nur über den Friseur? Aber wenn wir diese Strategie einmal festgelegt haben und als Beispiel nehmen wir DM als Beispiel, stellen wir unseren Einkäufern das Produkt vor. Mit dem Fuß in der Tür bist du dann natürlich und mit guten Marken im Sortiment bist du dann natürlich schon verlässlicher Partner.
Was gut ist bei DM, die sind wirklich auf der Suche nach Innovationen. Ja, das ist ein jemand, der den Markt da wirklich vorantreibt und wo man auch wirklich durch den ganzen Konzern einfach das Gefühl hat, dass die nach solchen Produkten suchen. Und ich glaube, da sind wir ein super Partner für die, dass wir da immer wieder neue Konzepte bringen. Gleichzeitig sind wir in der Bringschuld, dass wenn wir denen versprechen, dass ein Produkt ein Erfolg wird, dann haben wir, glaube ich, heute so eine Art Vertrauen bei denen, dass wenn New Flag dafür steht, dann wird das sich auch verkaufen. Und dieses Versprechen müssen wir einfach dauerhaft einhalten. Und nur so kann dieses Vertrauen weiterhin bestehen und so zahlen wir auch zurück an DM das Vertrauen, was sie uns damals gegeben haben, als wir 21 waren und uns mit dieser riesen Bestellung nach Hause geschickt haben. Und ohne DM wären wir heute nicht, wo wir wären, und ohne Tangle-Teaser wären wir nicht, wo wir wären. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Leute, die uns auf unserem Weg unterstützt haben und auch viel Glück gehabt und einfach da die Chancen auch ganz gut genutzt.
Aber also ihr nennt euch ja auf eurer Seite auch irgendwie Brand Building Enterprise, glaube ich. Das heißt, ihr wollt Marken mit aufbauen. Ist es dann, reicht es, eine Marke mit aufzubauen, oder reicht es, um eine Marke aufzubauen, einfach ein ganz nettes Display bei DM hinzustellen? Oder was ist eure Leistung? Wo findet die Wertschöpfung statt?
Ich glaube, es ist ein Mix aus unterschiedlichen Faktoren. Aber ja, wir wollen Marken aufbauen. Wir wollen nicht schnell mal was reinschleusen in den Markt, Display stehen haben und dann drei Monate später kommt das neue Produkt. Das ist auch ein berechtigter Vertriebs- oder Business-Ansatz, aber eben nicht der unsere. Wir wollen Marken langhaltig und langfristig aufbauen und da spielt ein Display in der Filiale genauso eine wichtige Rolle wie Social Media, wie potenziell Anzeigen oder Fernsehwerbung. Und das, was uns als New Flag so besonders macht, ist, dass jede Marke, die wir aufnehmen, ein maßgefertigtes Paket an Maßnahmen bekommt. Die eine Marke hat es verdient, einen TV-Spot ausgestrahlt zu bekommen, die andere, da fokussieren wir uns rein auf Social Media. Und dieser Mix und die richtige Auswahl der Kanäle ist auch ein gewisses Erfolgsrezept von uns.
Und das heißt, also wenn ihr eine Marke neu aufnehmt, dann macht ihr mit denen einen Exklusivvertrag für die, also auf jeden Fall wahrscheinlich den deutschen Markt, möglicherweise noch andere europäische Märkte, und dann übernehmt ihr für die auch das Marketing.
Genau. Also unser Mindestanspruch ist immer Deutschland, Österreich, Schweiz, aber da wir mittlerweile 7 Tochtergesellschaften in ganz Europa haben, versuchen wir möglichst die ganze europäische Distribution zu bekommen, um eben von diesen Synergieeffekten Gebrauch zu machen, und dann kaufen wir die Marke exklusiv ein und bieten denen ein rundum sorglos Paket an, von Vertrieb zu Vermarktung zu Logistik, quasi alles, was dazu geht.
Zulassung, Packaging Design, Marketingausrichtung, Marketingstrategie, Partnerauswahl,
Social also, Sites, alles.
Und je
alles,
mehr sie uns in die Hand geben und je mehr die Marke uns überlässt, desto besser ist es für uns, weil klar
hat. Vielleicht eine bessere Marge habt auch?
Nein, nicht zwangsweise, aber einfach, weil wir mehr, weil wir einfach mehr Einfluss haben und mit aus der Erfahrung, die wir jetzt die letzten Jahre eben gemacht haben, da auch wirklich voll ausschöpfen können. Und oft hat eine Marke eine ganz starre Linie, wie sie ihre Marke präsentiert haben wollen. Und oft ist es super. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass man mit ein paar Änderungen noch mehr erreichen könnte. Aber das ist halt die Balance zwischen Markeneigentümer und Distributeur. Und am Ende entscheidet der Markeneigentümer. Und das ist, da wissen wir uns schon ganz gut einzuordnen in der Hierarchie. Und dann haben wir wenigstens unsere eigenen Marken, wo wir alle Freiheiten haben. Und so ist es auch ein guter Ausgleich.
Wo macht ihr denn Marketing? Wo gebt ihr Geld aus für Marketing? Was passiert da konkret?
Marketing ist ganz konkret bei uns in der Firma unser größtes Team. Wir haben, ich glaube, grob 20 festangestellte Mitarbeiter und dann noch ein paar Praktikanten, die uns da unterstützen. Also da ist wirklich viel, viel Manpower, und das fängt an bei PR. Wir haben ein eigenes PR-Team, wir haben ein Digital-Team, Online-Team, Wir haben ein Grafikteam und ein Creation-Team, was da mit drunter fällt. Und wir haben ein Point-of-Sale-Team. Und das spielt alles idealerweise ineinander bestmöglich, dass wir nachher ein Konzept rausbekommen, wo wirklich Traktion auf die Straße kommt und wo wirklich eine Sichtbarkeit ist für die Marke.
Das heißt, ihr habt Print- und POS-Werbemittel vermutlich sind die Haupttreiber, ist das richtig?
Ein Teil. Auch genauso ist es Online und Influencer, also es ist wirklich, wirklich ein Mix. Und ich glaube, für uns ist es bei unseren Produkten immer wichtig, diesen Erstkauf, diese Erstberührung mit der Marke zu schaffen und dieser Word-of-Mouth-Effekt, von dem ich vorher gesprochen habe, der ist definitiv bei unseren Produkten vorhanden und je mehr wir im ersten Schritt verkaufen, desto mehr nimmt es uns die Arbeit ab in dem weiteren Aufbau der Marke.
Und klar, ich glaube, wenn wir unser Budget anschauen, wir geben einen Großteil in Offline-Geschichten wie Point of Sale und PR und Co. aus, was aber nicht...
70-80%?
Würde ich schätzen, zwischen 70-80%. Und wir sehen aber trotzdem im Digitalen einen Rieseneffekt, was unsere Marken angeht, weil sie werden im Offline gekauft und werden dann von der Kundin oder dem Kunden ins Digitale auf Instagram, auf Social Media geteilt, weil die Produkte einfach geil sind, die Kundin glücklich über ihren Kauf ist und sie das gerne teilen möchte. Und sexy Produkte mal in die Kamera zu halten, wenn du ein Beauty-Blogger bist, ist auch für deine Authentizität einfach super wichtig. Und ich glaube, da haben wir, wenn wir zurückfahren zu dem Grundstein unserer Strategie, die richtigen Marken immer ausgewählt, die diese Möglichkeit bieten.
Das heißt, dieser Erstkontakt mit dem Produkt, von dem du eben gesprochen hast, der findet häufig schon digital statt? Oder
es ist zu leicht zu sagen und das zu reduzieren auf digital. Ja, viel oder häufig findet der Erstkontakt digital statt, auch für uns. Ja? Wenn wir Marken scouten, ist häufig, dass wir eine Marke zuerst entdecken, beispielsweise auf Instagram. Aber der Kunde soll, egal wo er mit der Marke in Kontakt kommt, sei das in Print, sei das im Laden selber, beispielsweise bei Douglas am Point of Sale oder bei einem Influencer, immer mit der Marke so in Kontakt treten, dass da wirklich eine Emotionalität dahinter steht und dass nachher idealerweise ein Kauf daraus resultiert.
Und die Distribution bzw. die Verfügbarkeit der Produkte ist auch super wichtig. Wenn ich den Erstkontakt auf Social Media habe, aber es ja nirgendwo im Laden sehe oder finde, dann ist es zwar schön, dass mich das Produkt mal interessiert hat, aber ich möchte es ja auch irgendwie kaufen. Mhm. Und je breiter wir da aufgestellt sind, wenn die Dame einmal bei DM war, dann bei Müller und beim dritten Mal ist sie dann doch bei Amazon und sieht es irgendwo in der Ad, kauft sie es halt dann.
Wie kriegt man, also wenn ihr sagt, ihr bekommt viel organische Sichtbarkeit oder Earned Media, wie es auch heißt, auf digital, wie bekommt man das denn hin, dass die Kunden die Produkte selbst teilen? Gibt es da irgendwie, ihr werdet euch vermutlich auf Bauchgefühl viel verlassen, aber gibt es da irgendwas, was ein bisschen handfester ist, was unsere Hörer lernen könnten von euch?
Ich glaube, wir haben vorher über Lisa und Lena gesprochen. Wir haben ja eine Lisa und Lena Kooperation gemacht. Da haben Lisa und Lena ein eigenes Haargummi designt, die Farbe ausgesucht und vor allem gab es einen ganz süßen Anhänger dran mit L&L für Lisa und Lena. Und wenn du das heute eingibst in Visibobble, dann siehst du bis heute ganz viele Lisa und Lena-Fans, die ihre Haargummis posten von Invisibobble und die da bis heute dran hängen. Und ich glaube, wir haben bei unseren Produkten immer wieder besondere Editionen und Specials, die Leute halt eben gerne fotografieren und eben die auch sehr emotional sind, wie die Lisa und Lena Edition. Und so haben wir natürlich die Möglichkeit, dann nochmal nachzuhelfen, dass da hoffentlich viel geshared wird. Und in der Sekunde, wenn die Produkte begeistern, dann ist es natürlich auch viel leichter.
Und bei den Marken, wo wir selber wirklich in die Produktentwicklung gehen können, nehmen wir auch Trends aus den sozialen Netzwerken auf. Es gibt so eine Gruppe auf Facebook, die heißt DM Junkies.
Das kenn ist, ich. Kennst kenn du, ich was selber war Mitglied? Ich war Mitglied. Wir unser Chef, also mein Chef, unser Gründer Philipp, spricht darüber morgen sogar hier in seiner Keynote bei der OMR-Konferenz.
Cool. Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn, also absolut. 70.000 oder 100.000 Mitglieder, also glaube ich.
Eine wahnsinnige die geschlossene
Gruppe. Die
posten
da jeden Tag irgendwie genau. Fotos aus dem DM von den neuesten Produkten.
Ihre Einkäufe und ein heißes Thema war da eine Zeit lang definitiv Einhornprodukte. DM hat ein eigenes Einhorn Bodywash rausgebracht. Das kostet normalerweise 55 oder 85 Cent. Die Regale wurden innerhalb von Tagen komplett leer geräumt und anschließend hast du das Produkt für den 10-fachen Preis auf eBay gefunden.
Ja, ich glaube auch diese Einhorn Rittersport Schokolade oder
damit hat es ja angefangen, glaube ich.
Genau, und zum Beispiel so einem Trend haben wir uns sehr schnell angeschlossen und haben einen Invisibobble-Einhorn, der auch super erfolgreich war, rausgebracht. Oder diesen Sommer ist Meerjungfrau ein Riesenthema und da bringen wir eine Invisibobble Limited Mermaid Edition raus, die auch noch die Farbe wechselt, wenn du es innerhalb und außerhalb des Wassers hältst. Und so versuchen wir Trends, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind, auch in unsere Produkte wieder zu übertragen.
Oder das neueste Beispiel haben wir gerade rausgebracht oder ist gerade auf den Markt gekommen. Wir haben eine Invisibobble Edition, die riecht. Und da gibt es 4 verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal nach Schokolade, einmal nach Donuts, einmal nach Macarons. Und es sind immer 3 Haargummis drin. Der Geruch hält ungefähr 2 bis 3 Monate.
Jetzt erwähne ich dann die Geruchsrichtung von so einem bekannten Duschschaum einer bekannten YouTuberin.
Absolut. Ja, das war da nicht wirklich angelehnt, aber ja, auf jeden Fall. Mit Bilou hat es definitiv da ein paar Ähnlichkeiten, wobei wir ja am Ende des Tages Haargummis verkaufen und keinen Duschschaum. Ja.
Wie findet man solche Trends? Ist es einfach viel Social Media beobachten und in solchen DM-Junkies gucken, rumhängen und schauen, die Zielgruppe gut verstehen?
Wir haben ein eigenes Research- und Development-Team, die viel Zeit in genau das investieren, Research und anschließend Development, und suchen die Foren und Webseiten und Blogs und was weiß ich nach aktuellen Trends durch und versuchen dann diese Trends bestmöglich mit Innovationen eben umzusetzen. Dass ein Invisibobble mit einer speziellen Flüssigkeit, die anschließend über mehrere Monate riechen soll, auch funktioniert. Das bedarf wirklich Produktentwicklung und das sind halt Dinge, die wir mittlerweile in unserer Company gut abbilden können.
Wie schnell kriegt ihr so ein Produkt auf die Straße, wenn ihr seht, jetzt geht gerade die Rittersport Einhorn-Schokolade ab, ich mache da jetzt irgendwie ein Duschgel oder ein Haargummi dazu?
Ja, es kommt immer darauf an, wie dringend wir es wollen, aber wenn es hart auf hart gehen muss mit Transport, mit dem Flugzeug anstatt mit Seefracht und, dann schaffen wir so eine Produktentwicklung, bis es wirklich vor Ort ist, innerhalb von 10 Wochen.
Wow, das wäre schon relativ fix gehalten, können wir vorstellen. Dass
vor allem, da rede ich auch immer von recht großen Mengen und jetzt nicht nur von ein paar tausend Stück, aber das ist sicher eine Stärke. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn man sowas macht, das geht wirklich aufs Zahnfleisch der Mitarbeiter, aufs Zahnfleisch von uns, weil wir sind in einer Firma, die sehr schnell gewachsen ist. Wir leiden unter oftmals fehlenden Prozessen und die werden jetzt gerade geschaffen und man probiert da ein bisschen eine Ruhe reinzubringen, und wenn dann so eine Ad-Hoc-Aktion ist, ja, eine Riesenmöglichkeit und man möchte die unbedingt nutzen, dann ist das natürlich für viele Leute, die da einfach doppelt und dreifach hart anpacken müssen, immer ein richtiger Kraftakt, und dementsprechend muss man da auch wirklich genau abwägen, wann lohnt es sich wirklich. Aber wir haben dann ein echt tolles Team und die da auch wirklich mit anpacken und sind da wirklich zufrieden, dass die alle so mitziehen.
Ist es denkbar, dass ihr euch, also ihr sagt, ihr seid selbstfinanziert, profitabel, läuft alles super. Ist es denkbar, dass ihr euch von außen Leute reinholt, irgendwie Investoren, die dann auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, euch dann auch irgendwie unterstützen, oder sucht ihr das gar nicht?
Sagt niemals nie, wir sind nicht aktiv auf der Suche. Der einzige Grund, wo so etwas interessant sein könnte, ist, wenn wir strategisch eine Partnerschaft eingehen, aber wir haben derzeit überhaupt gar keinen finanziellen Bedarf, externe Investments aufzunehmen. Wir sind sehr, sehr happy mit dem, wo wir derzeit sind. Im Gegenteil, wir suchen eher nach guten Leuten, die zu uns kommen wollen. Wir wollen viel stärkeren Fokus noch auf Digital-Vertrieb, also Direct-to-Consumer legen. Also falls einer von den Hörern daran interessiert ist, eine eigene Digital-Unit mit uns aufzubauen, melden.
Oder ganz anders, wenn es Leute gibt, die das hören, die sagen, ich habe eine geile Idee und ich brauche eine Firma, die mir die richtige Plattform bietet, die für mich der richtige strategische Partner sein kann. Das ist für uns fast interessanter, weil du hast ja auch indirekt damit angesprochen, ob ein Firmenverkauf für uns irgendwie denkbar ist, und wir sagen immer, wir sind zu jung, um aufzuhören. Ja, wir sind jetzt beide 28. Zwar werde ich nächstes Jahr 30, aber
alter Mann, du.
Alter Mann. Aber
ich werde dieses Jahr 40.
Aber die Realität ist, wir wollen eigentlich da unsere Unabhängigkeit behalten. Das ist schön, dass wir da wirklich tun und machen können, wie wir wollen im Endeffekt. Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Und der einzige Grund, der uns heute anfällt, ist wirklich irgendwas Strategisches, wo wir sagen, okay, da haben wir echt eine Opportunity oder wir würden eine Akquisition machen wollen und brauchen dafür dringend Support. Das sind Dinge, die heute eher in unserem Horizont Sinn machen. Aber der Nick hat es vorher gesagt, sagt niemals nie. Und ja.
Du hast, Niklas, eben von Digital to Consumer gesprochen. Was habt ihr denn da für Vorstellungen oder für Pläne? Wollt ihr eigene Online-Shops forcieren? Wollt ihr Amazon, was ja ein Riesenthema ist, da stärker aktiv werden? Verkauft ihr schon auf Amazon? Was soll da konkret passieren?
Ja, da gibt es eine ganze Bandbreite von Themen. Definitiv, Amazon ist derzeit ein wichtiger und relevanter Kunde von uns. Da gibt es heutzutage so viel mehr Möglichkeiten, auf die wir ein Augenmerk legen werden. Gleichzeitig auch mit der Aufnahme von neuen, umfassenderen Marken wie Tony Moly, die eine ganze Palette an Beauty-Produkten anbieten, wäre es vielleicht auch mal spannend zu testen, wie ein eigener Online-Shop nur für so eine Marke funktionieren kann. Und da gibt es so viele Gelegenheiten und Know-how, das derzeit noch in Berlin sitzt und nicht nach München kommt, wo wir gerne auch willige und motivierte Leute für annehmen wollen.
Habt ihr heute schon mit Jens Wasel von KW Commerce auf der Bühne gesessen? Der hat da sicherlich einiges zu erzählen.
Genau, haben auch Visitenkarten ausgetauscht.
Na gut.
Analog.
Okay, vielleicht als Analog lebt immer noch. Vielleicht als letzte Frage, was sind die Wachstumshebel für euch, wenn ihr also wo wollt ihr hin und wo setzt ihr dann, mit welchen Hebeln? Sagt ihr, wir nehmen einfach eine Marke nach der anderen, jetzt übertrieben gesagt, hinzu und wachst einfach so? Oder gibt es da noch andere Wege und Möglichkeiten, die ihr in den Fokus nehmt?
Ja, wir haben aktuell eben 10 Marken. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns ganz, ganz selektiv aufstellen, was Marken angeht. Also wirklich nur echte Winner, echte Innovationsmarken. Also ich glaube, das Ziel ist es nicht, jetzt in 3-4 Jahren 100 Marken zu haben. Ganz im Gegenteil. Für uns ist die Strategie weiter, den europäischen Vertrieb aufzubauen, in Europa noch aktiver zu werden. Und viele von den Marken repräsentieren wir nur in einem kleinen Teil von Europa. Dass wir da noch mehr Distributionsrechte bekommen, das wird für uns sicher der richtige Weg sein. Und was super spannend für uns ist, ist auch zu beobachten, wie die Entwicklung mit Amazon ist. Und auch Amazon ist bei uns ein wichtiger Kunde geworden und wird immer wichtiger. Und klar, wir müssen da ganz flexibel bleiben, was die richtigen Vertriebsstrategien sind für uns und da einfach den Markt beobachten und darauf reagieren. Und ich glaube, das machen wir aktuell ganz gut, aber das müssen wir auch in 2 und 3 Jahren noch ganz gut machen, dass wir da vorne mit dabei bleiben können.
Alles klar, gut. Dann bleibt mir nur vielen Dank euch beiden zu sagen.
Vielen
Dank, dass ihr da wart.
Auch von uns. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen.
Ja, wir bleiben in Kontakt und ich werde euch weiter beobachten.
Sehr gerne.
Vielen
Danke,
Dank.
Roland.
Dankeschön.
Danke euch.
Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere Partner von der Hamburg Media School. Die kennen die meisten Hörer schon, denen arbeiten wir eng zusammen. Die haben sich ein neues Produkt ausgedacht, und zwar einen Seminartag, der heißt der Voice Assistant Day. Also es geht um das Thema Voice und im Marketing, aber im ganzen Medienbereich oder im Handelsbereich ein großes Thema. Wer da mehr wissen möchte, einfach mal hamburgmediaschool.com. Unter Weiterbildung, Seminarangebot gibt es alle Informationen zu dem, was an dem Voice Assistant Day, der übrigens am 14. Juni stattfindet, was dort geboten wird. Wir machen da gerne noch eine Intro. Ansonsten an die Frau Dobelstein-Lütewen. Sehr nett.